Hello, good evening or good morning. I'm Mark Lovegrove, organiser of Adventure X, and you're listening to the Adventure Treff podcast.
Yeah! Woo!
Very good.
Big up to Adventure Treff guys.
Adventure Treff massive, in-house, even now.
That's Tom Cole. We're all gathered in a pub tonight. After our event, Adventure X, of which we've had many international visitors, including the German community.
Yes.
So thanks for remaining supportive of adventure games for so many years. And you maybe want to know about something I'm doing. Well, if you are interested in that, and we have got Tales coming out in the next couple of months, which is a very classic point. That will be Downfall by Rem Mikulski, which is a highly anticipated game. There's another project, some may know as Kinky Island, development for many years now, but I reassure you, kind Adventure Treff listeners, that you will get to play it before I die. There are some pixelated boobs, and there is an island. And somebody will actually find pixel boobs kinky. So,
what about whips and chains?
There are some whips and chains.
How much BDSM is there? Do you have mummification? Kinky Island, individualistic meta virtual sex.
For Oculus Rift. I hope
some of you Germans come and translate it for free for me, because I can't afford it. You've been listening to Mark Lovegrove on the Adventure Treff podcast in a pub. With drunk people.
Adventure Treff,
der Podcast.
Sag was, Jan.
Hallo, liebe Leserinnen und Leser, wir sind heute
Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sowohl alle vier.
Auch diejenigen, die unseren Podcast lesen, begrüßen wir hiermit sehr herzlich.
Ja. Wir haben uns wieder versammelt nach dem zweiten Tag Adventure X hier in London.
Fühlt sich fast schon an wie die Gamescom.
Ist schon so ein bisschen Gamescom-artig, außer dass jetzt schon Schluss ist.
Ja, das ist wiederum komisch. Müde bin ich trotzdem ein bisschen.
Ein bisschen müde ist man schon auch dann.
Gott sei Dank gibt es Kaugummi-Limonade. Ich finde das toll, dass ich bei dem mal so bewirtet werde, Jan. Ich glaube, ich komme jetzt häufiger vorbei.
Ja, sehr gerne. Sei mein Gast. Was haben wir heute gesehen? Wir haben heute um 10.30 Uhr die erste Veranstaltung gesehen. Da gab es wieder Mark Lovegrove, hat erstmal Hallo gesagt und nochmal ähnlich wie gestern, aber nicht genauso wie gestern, den Tag eingeleitet als Organisator. Das hat er ja jetzt auch mit dem Podcast hier getan, freundlicherweise.
Genau, vielen Dank für die kurze und prägnante Einführung.
Ja. Und
er hat auch ein bisschen was gesagt zu, man kann vielleicht sagen, Mark Lovegrove ist ja nicht nur Organisator von Adventure X, sondern auch Chef eines Publishers, nämlich Screen 7.
Genau, das Samaritan Paradox zum Beispiel. Cat oder Lady. Das seit 2001 angekündigte Kinky Island.
Ja, aber darüber erzählt er in der Regel nie etwas.
Nee.
Deswegen, da haben wir nichts erfahren. Er hat ihm was noch eine Einführung gemacht zu seinen Publishing-Dienstleistungen und das war auch ganz interessant, so. Und danach gab's
Trailer. Die Trailer-Show am Morgen, traditionell, wie gestern, aber jetzt mit neuen Trailern. Der erste Trailer war, ich muss nochmal nachschauen, Someday You'll Return. Den haben wir gestern schon mal gesehen.
Mhm.
Das ist das neue
Ich noch nicht, aber ihr schon. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen.
Und was sagst du?
Super. Also für... Man denkt sich eigentlich, am Anfang kommen ja die beiden Namen der Macher, also Jan Kavan und Luka Schmedek. Von CBE. Und das sind ja dann auch weiterhin die einzigen zwei Namen, die halt dann da kommen. Und es sieht wirklich, man fragt sich eigentlich nur, wie sie das stemmen. Es sieht echt gut aus. Es kommt mit Sicherheit nicht 100% an Vanishing of Isengard heran, aber es hat eine sehr ähnliche Anmutung und das, was man jetzt schon als...
Spricht einiges dafür, dass Vanishing of Isengard auch mehr als einen Grafiker hatte?
Ich glaube, die hatten deutlich mehr als einen Grafiker. Und das ist, ja... Ich wollte eigentlich nachher fast schon die Frage stellen, Lukas, wer macht denn da noch mit? Aber das
habe ich ja dann stattdessen.
Das hat dann stattdessen Jan gemacht und tatsächlich, er macht das wieder allein. Also sieht toll aus, ist ein Spiel, das in den, haben wir ja glaube ich schon erzählt, ein Spiel, das in den in einer Wanderregion in Tschechien spielt. für mich als Wanderfan, das freut mich natürlich noch mehr. Ich mag das sehr, diese explorativen Spiele.
Wir können das ja gerade mal durchbrechen, weil wir haben später noch ein Interview mit ihm geführt, aber wo wir gerade bei Someday You'll Return sind, können wir das ja nochmal erwähnen. Wir haben gestern spekuliert so ein bisschen, dass es auch spielerisch sowas ist wie Vanishing of Ethan Carter oder Everybody's Gone to the Rapture. Also ein Laufsimulator mit, wir laufen mal durch eine verlassene Gegend und fragen uns, was da wohl passiert ist. Aber Jan und Lukas legen Wert darauf, dass das nicht so ist. Der Trailer, der ein Teaser ist, sieht zwar ein bisschen so aus, aber es gibt ein Inventar, es gibt Inventarrätsel. Und es gibt wohl andere zusätzliche Gameplay-Mechaniken, über die noch nichts verraten wird, aber irgendwas, also es kommt wohl mehr Gameplay rein als in diesen Dingen, die wir gestern vermutet haben, dass sie ähnlich sind.
Und es ist noch nichts konkret Spielbares zu sehen, dafür ist es noch zu früh. Von daher können wir jetzt auch nur mit praktisch von dem Trailer erzählen, der, glaube ich, bald auch als Teaser online gehen soll.
Genau, ich glaube, nächsten Freitag soll der ins Netz gestellt werden. Dann könnt ihr den auch sehen. Und ich glaube, fertig werden wollen sie ungefähr in 2 Jahren, Ende 2017.
Darf Lukas noch schön viel arbeiten?
Muss Lukas noch ein paar Bäume rendern. Es ist jetzt Unreal Engine 4 und Echtzeit 3D. Also er muss jetzt... kann jetzt nicht mehr mit Tricks arbeiten, das kommt gleich noch, sondern er muss tatsächlich die Sachen in 3D bauen. Aber wir sind noch bei den Trailern im Grunde.
Ja.
Was haben wir noch für Trailer gesehen? Der nächste Trailer, den wir gesehen haben, war Tales. Das ist das...
Eine italienisches Adventure, glaube ich, der Sprache zu urteilen, die ich auf dem Trailer gesehen habe. Hatte englische Untertitel. Die genaue Story habe ich nicht mehr präsent. Ist wieder Pixel-Look. Hat mich so ein bisschen erinnert an, ja, so ein bisschen Indiana Jones-artig fast. Es gab sehr viele Locations, manche davon waren exotisch. Aber die genaue Story habe ich ehrlich gesagt nicht präsent. Ich habe einfach nur die Bilder auf mich wirken lassen und es sah wieder sehr schön aus.
Ja, also relativ Standard Pixel-Look, kein besonders hübscher, wie ich fand.
Es sah halt so aus, wirklich wie früher.
Ist nicht die Krönung der Pixel-Schöpfung, aber ist auch nicht hässlich.
Genau. Ist jetzt kein Art-Kunstwerk, sondern halt ein richtig klassisches.
Wird vertrieben von Screen 7, also das war letztendlich das Spiel, was Mike Lovegrove selbst mitgebracht hat. Und... ja, ich glaube, der Trailer ist ja online. Ihr könnt ja mal schauen bei Screen 7, ob da Trailer zu Tales online sind. The Last...
Time?
Ich denke immer an mit The Last of Us habe ich es jetzt nicht verwechselt, aber The Last Door, was ja auch sehr pixelig ist, habe ich es verwechselt. Ja, das ist aber The Last Time und was anderes.
Es geht irgendwie um eine ältere Person, die irgendwie feststellt, dass das Ende der Welt nahe ist und dass er aus irgendeinem Grund weiß und was dagegen tut. Vielleicht ist auch einfach nur seine Zeit gekommen.
Ich glaube, er tut nichts dagegen, sondern er rockt
nochmal das Haus.
Genau, er geht nochmal in die Disco, also man sieht ihn da in der Disco tanzen.
Und scheinbar zündet er das Haus an und sagt... Scheiß drauf.
Irgendwie sowas. Wie es dann genau inhaltlich aussieht, weiß ich nicht, aber...
Es wurde viel gelacht beim Trailer. Ich glaube, das könnte ganz witzig sein.
Das ist ein gutes Zeichen. Dann haben wir einen Trailer gesehen zu Friend Bo. Ist erschienen, kennen wir schon.
Wie immer... ja, kann man sich einfach angucken.
Kill Monday war auch vor Ort.
Genau. Gruseliges Spiel.
Ist eher eins aus der... düsteren.
Ja, ein bisschen düster. Nicht viel, aber ein bisschen, könnte man sagen.
Ja.
Ja.
Dann gab's Order of the Throne, The King's Challenge.
Von Infamous Quest, die was für ein Spiel gemacht haben.
Quest for Infamy.
Kann man sich merken. Sah wieder sehr ähnlich aus. Story habe ich jetzt gar nicht mehr genau präsent.
Ich auch nicht, ist auch wieder Pixel-Optik, auch ein AGS-Spiel, wie sehr viele auf der Adventure X. Und sieht vergleichbar aus zu Sachen, die man von Quest for Infamy eben so kennt.
Mhm.
Und als letztes gab es einen Trailer zu Ilios Betrayal of the Gods.
Auch genannt Betrayal of Adventure X.
Betrayal of Showing Up to Adventure X.
Betrayal of the Adventure Genre.
Also der Trailer hat deutlich gemacht, dass es kein Adventure ist.
Wir haben dann verstanden, warum sie nicht da sind.
Und dann war auch irgendwie klar, warum sie gar nicht erst aufgetaucht waren. Die Entwickler. Aber gut, das war die Trailer-Show.
Warum sagt eigentlich Michael nichts?
Haben wir eigentlich gesagt, wer wir sind?
Nein, das wäre die nächste Frage gewesen.
Ah, das haben wir vergessen.
Ja.
Das passiert, wenn du mich die Anmoderation machen lässt.
Ja, das musst du lernen.
Dann, deswegen traut der Michael sich nichts zu sagen, weil ich ihn nicht angesagt habe.
Natürlich.
Ja. Also der Michael ist auch da, aber der sagt nichts.
Der muss jetzt still bleiben.
Ja.
Obwohl wir jetzt den Michael anmoderiert haben und uns nicht. Aber ist okay.
Ja. Also ich bin der Jan.
Ich bin der Basti.
Okay, dann haben wir jetzt alle unsere drei Namen gesagt.
Weiter geht's.
Es gab den Vortrag Sprite Animations with After Effects, Stefano Colavini, der auch im Team ist von Downfall mit R. Michalski. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht.
Weiß ich auch nicht. Ich kann mir den Namen immer nicht merken von den ganzen Indie-Developern. Das sind zu viele.
Genau, der hat einfach erklärt, wie man Sprites animiert mit After Effects.
Ja, das ging dann wirklich mehr so ins Detail und war natürlich spannend für alle, die halt in dem Bereich arbeiten und Animationen machen oder Pixelgrafiken oder generell Grafiken. Hat er aber ganz, es war nichts jetzt total Besonderes, aber es war trotzdem eigentlich ganz spannend, wie schnell er mit Hilfe von Ebenen, die er angelegt hat und der Deformation von bestimmten Ebenen sehr schnell einen sehr interessanten Walk-Cycle, also eine Gehanimation, hinbekommen hat.
Ja, also für die Anwesenden war das spannend, weil ein großer Teil der Leute, die da waren, halt selbst in irgendeiner Weise Adventures entwickeln. Waren relativ wenige da, die einfach nur Adventures spielen.
Ja. Also es war ein gutes Beispiel, wie man eine Laufanimation in kürzester Zeit hinbringt, ohne jedes Bild neu zu zeichnen. Was manche wohl immer noch machen. Und darüber ging der Vortrag.
Genau. Ansonsten nicht so viel, was man jetzt erzählen könnte. Es sollte einen Vortrag geben über The Adventure Creator, TRC. Die sind aber auch nicht aufgetaucht. Wahrscheinlich, als sie gehört haben, dass alle mit AGS arbeiten.
Ja.
Das ist wohl eine Engine, die man benutzen kann, wenn man für iPad und
was Telefone. Was nicht uninteressant ist, natürlich.
Genau, was natürlich sehr interessant ist. Und ich glaube, da kann gibt auch AGS-Spiele, die exportiert sind für...
Mhm, das ist richtig, aber es ist nicht ganz einfach wohl.
Okay.
Die Zeit haben wir dann parallel auch genutzt, übrigens, um dann das entsprechende Interview mit Jan Kavan und Lukas Medek zu machen. Genau. Das wir dann online stellen werden, sobald es fertig ist.
Demnächst auf YouTube.
Ja.
Dann haben wir noch mehr Interviews gemacht. Wir haben noch ein Interview mit Paul Pixel gemacht.
Das haben wir, glaube ich, gestern schon gemacht.
War das gestern schon?
Oder war das heute? Das war heute. Stimmt, ja, ich habe es gemacht.
Ja, und Michael hat versucht zu spielen.
Genau. Ja, richtig, so heute, stimmt.
Aber wir haben gestern schon über das Spiel geredet, weil ich das schon gespielt hatte.
Sowas,
genau. Wir haben es nicht gefilmt. Das ist, also das gibt es dann, also ihr könnt dann demnächst Michael beim Spielen eines sehr einfachen Adventures zugucken,
man muss halt sehr
das aber doch hinreichend schwierig ist, um Michael auch so große Hürden in den Weg zu legen, dass man während eines 6-minütigen Interviews kaum es schafft, den Raum zu verlassen.
Man muss ja auch sehr genau hingucken. Es sind sehr viele Details versteckt.
Es gibt dutzende Pixel.
Ja, genau. Nein, im Ernst, das ist ein weiterer Titel, die in der letzten Zeit sehr populär werden. Retro bis zum Extremum, also wirklich sehr große Pixel. Und das macht natürlich auch den Reiz des Spiels aus, wie man an dem Titel schon denken kann, dass es eben auch damit spielt, eben eine sehr geringe Auflösung zu haben und dabei trotzdem halt versucht, irgendwie alles zu erklären. Sehr humoristisch, erinnert so von der Art, hat es mich ein bisschen erinnert an Zack McCracken.
Ja, mich auch. Sehr, sehr leichte Kost.
Also bei den gleichen
ist für iPhone und iPad konzipiert und Apple TV.
Arbeiten noch dran, es ist ein deutscher Entwickler und soll demnächst rauskommen. Man kann es auf Apple TV spielen. Witzige Story. That's it.
Mit Zombies. Und danach gab es den Vortrag von Jan Kavan wieder zu Julia diesmal. Nicht zum neuen Spiel, sondern zu Julia. Ein Postmortem, wo sie nochmal so einen Überblick gegeben haben, wie sie das eigentlich gemacht haben. Und wie sie es geschafft haben, immer knapp nicht pleite zu gehen.
Stimmt. Sie haben das so ein bisschen so in was lief gut, was lief nicht so gut aufgeteilt. Haben auch so ein paar der Fragen beantworten, wie kann eine Person allein die ganzen Grafiken machen, hat dann Lukas was dazu gesagt.
Das fand ich übrigens sehr interessant.
Das war eigentlich das Spannendste eigentlich vermutlich sogar, wie er halt erklärt hat, dass er eben nicht alles rendert, sondern dass er eben nur den Raum macht und da noch keine Texturen drauflegt. Und dann halt eben den ganzen Raum mit Materials, wie man das so schön nennt, praktisch noch mal rausrendert und dann das Ganze zusammenmixt.
Genau, also er hat halt die Geometrie von dem Raum, die rendert, also die baut er in 3D und dann rendert er den ganzen Raum einmal ohne Texturen, nur mit den Farben von den Objekten, dann rendert er den ein zweites Mal mit alles in metallisch, dann rendert er es ein drittes Mal mit alles in dreckig.
Ja, und dann, also Ambient Inclusion und das ganze Zeug, also wer sich im 3D-Grafikbereich auskennt, der wird das im Vortrag sich wiederfinden, aber ja, und dann mixt er das Ganze zusammen.
Und dann hat er irgendwie 10 Bilder oder so und dann geht er nach Photoshop und mixt die hinreichend zusammen, sodass es so aussieht, wie es halt im fertigen Spiel aussieht.
Ja.
Sehr spannend fand ich das.
Genau, also das war so eine Sache, die erzählt worden ist. Jan hat ein bisschen was erzählt darüber, was sich verändert hat gegenüber dem ersten Spiel. Das Julia war ja ein Indiegogo-Projekt, bei dem sie für sie überraschend mehr Geld eingenommen haben, als sie gedacht haben, was sie vor dem Bankrott gerettet hat dann auch, sodass sie...
Also sie haben gleich nach $5,000 gefragt und 14.000 gekriegt. Das sind so die Größenordnungen, mit denen die arbeiten.
Und kam dann auf die Idee, dann machen wir doch da einfach im Prinzip das Spiel nochmal viel besser und haben dann einfach ein ganz neues Spiel gemacht, was sie dann wieder in die Misere getrieben hat. Aber das erzählt halt Jan Kavan so ein bisschen, wie sich praktisch dann das Spiel einfach verbessert hat, wie sie mehr Puzzles integriert haben, wie sie Sachen verbessert haben, die halt im alten Teil nicht so gut funktioniert haben. Er hat ein bisschen was gesagt über seinen Mood Composer, also sein dynamisches Musiksystem, das quasi interaktiv auch die Musik irgendwie zusammenmixen kann. Und also das alles Sachen, die praktisch das Indiegogo-Projekt ihn erlaubt hat zu machen. Und hat aber auch, wie es bei Postmortems ja üblich ist, auch halt natürlich so die, neben den Do's auch die Don'ts gebracht. Hat dann Sachen gemacht, wie dass sie unterschätzt haben, wie aufwendig es ist, physikalische Rewards zu machen, also die physikalischen Sachen, die man bei Indiegogo bekommen kann, dass die doch irgendwie aufwendiger oder teurer sind. Oder dass man halt eben dann doch nicht 20 Stück in der Druckerei machen lassen kann, weil die halt mindestens 2000 Stück drucken lassen wollen. So Sachen, wo man eigentlich denkt, das sollte mittlerweile sich ein bisschen rumgesprochen haben. Aber, oder dass sich jetzt ein Thema, das sehr viel rumgegangen ist, Steuerregulierung für digitale Distribution, die sich quasi, die dazu führt, dass sich Independents eigentlich, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Spiele zu vertreiben, weil das so ein großer Aufwand ist, das steuerlich abzurechnen.
Das war an diesem Wochenende ja an verschiedenen Stellen mal Thema, dass es offenbar Veränderungen in europäischen Steuergesetzen gegeben hat. Ich verstehe das überhaupt nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, interessiert mich auch nicht. Aber anscheinend haben da viele dran zu klappern gehabt.
Ja, es geht, glaube ich, primär darum, dass du quasi die Steuer des Heimatlandes, des Käufers abführen musst und gleichzeitig musst du da einen Track Record irgendwie halten darüber, was du wohin wie abführst, und das ist alles ziemlich aufwendig. Es gibt, glaube ich, und wenn das dann aber ein Drittland ist, also einer, der nicht in der EU ist, dann ist es wieder anders. Das ist ein Riesenaufwand, das Ganze abzurechnen, und du hast da 100.000 Behörden praktisch daran beteiligt. Irgendwie so, also man kann es nachlesen, das ist, ich glaube, Anfang des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, glaube ich, ist es geändert worden. Gibt auch ein paar Beiträge drüber, die man im Internet finden kann. Und ich habe da mal ein bisschen reingelesen, ich habe die Details schon vergessen, aber man hat schnell gemerkt, es ist praktisch nicht mehr möglich für einen normal sterblichen Menschen, digitale Produkte zu verkaufen im Internet in Europa. Das klappt einfach irgendwie nicht mehr. deswegen sind die ja nicht alle angewiesen, dass sie eben so Leute haben, wie zum Beispiel Screen 7 von Mark Landgrove, der das quasi dann managt für die und da dann auch Zugänge zu Stores hat, die das dann entsprechend abwickeln. Das war jedenfalls so eine der großen Negativpunkte für Jan Kavan, was sie, mit dem sie konfrontiert worden sind, weil sie eben nicht mehr in der Lage war, ihren eigenen Shop zu betreiben.
Ja, also demnächst genau. Dann wieder mehr Freeware. Oder weniger Spiele insgesamt.
Donationware wäre so, also das kannst du machen, so mit Spenden arbeiten und so.
Ich meine, so ein Vortrag.
Leider ist Crowdfunding definitiv keine Spende. Das ist, so als, das ist sicher.
Ich sehe es auch nicht so. Also
ja.
Wenn ich bei Kickstarter Geld lasse, dann sehe ich das als Vorbestellung.
Ja.
Auch wenn sie es nicht so nennen. Aber
genau. Aber das ist ein eigenes Thema, da kann man ja vielleicht mal selber einen Bericht drüber machen, wenn wir da selber mal ein bisschen recherchiert haben. Das könnte vielleicht ganz spannend werden. Jetzt geht es erstmal weiter um weitere Indie-Spiele.
Genau. Ah, es gab vor der Pause noch eine Demonstration zu Shardlight, Francisco González.
Richtig.
Der inzwischen auch unter dem Pseudonym Francisco González auftaucht.
Ja.
Weil diverse Folien, diverse Buchstaben vergessen haben.
Sprich mal weiter, ich esse eine Waffel. Ich finde die Idee gerade gut, eine Waffel zu essen. Das habe ich.
Ja, das hört man auch später nicht.
Ja, ich esse wieder ganz leise.
Shardlight. Wedged Eye, bei Wedged Eye erscheint's. Francisco González ist der Chefentwickler, der auch gestern zum Beispiel über Golden Wake geredet hat, den man von der Ben Jordan Freeware-Reihe kennt. Und der hat im Grunde so das Intro oder die ersten Szenen von seinem neuen Spiel Shardlight, was glaube ich Anfang nächsten Jahres irgendwann erscheinen soll, bei Wedged Eye vorgespielt und gezeigt. Und das sieht, also das ist wieder die ganz hohe Pixel-Grafik-Kunst.
Genau.
Das, also Pixel-Grafik gab es ja heute überall, aber das war so qualitativ von der Optik her die Krönung dessen, was wir
das
gesehen
ist
haben.
So wie, es sieht so aus wie ein unfassbar schönes Spiel, wo man einfach noch gesagt hat, aber es ist so schön, wir können das auch, wir können die Grafik runter reduzieren, ist immer noch schön.
Ja, und ich behaupte auch zu sagen, dass es so gute Pixel-Grafik in den 90ern nicht gab.
Ja, definitiv. Das ist einfach so.
Spielerisch sah es sehr klassisch aus, klassisch Point and Click.
Man spielt einen weiblichen Charakter in einer dystopischen Zukunft, wo die Welt zerstört ist durch eine Katastrophe, die wir, glaube ich, nicht näher erklärt bekommen haben.
Ja, alles ein sehr postapokalyptisches Setting.
Genau.
Kein besonders fröhliches. In der ersten Szene trifft man einen sterbenden Mann
in einem Reaktor, wo man einen Job angenommen hat über so eine Art Lotterie. Wenn man diesen Job irgendwie ausführt, dann hat man irgendwie die Chance, ein Gegenmittel zu bekommen. Irgendwie das ist so die Hintergrundgeschichte.
Genau. Und dann wird man am Ende dieser ersten Einstiegs-Tutorial-Szene erstmal vor die Frage gestellt, ob man dem Wunsch dieses sterbenden Mannes nachkommen will, dass man ihn jetzt erschießt, weil er gerade viele Schmerzen hat, oder eben nicht. Und das ist mal so als Absacker, so als Einstieg ins Spiel, schon mal ein ordentliches, ist kein gutes Ladenspiel.
Ja. Weil man noch nicht sagen kann, wie es, also ja, es hat einen Dark-Mode, es ist jetzt nicht,
es ist nicht Downfall.
Genau, es ist nicht Downfall, sondern es ist halt eben postapokalyptisch
ja.
Und bisschen depressiv, aber eben mit, trotzdem natürlich mit vielen Charakteren, es waren auch ein paar lustige Charaktere da, über die man dann auch wieder schmunzeln konnte.
Ja, okay, es gibt auch Humor.
Es ist sehr, ein sehr ausuferndes Universum, wir haben eine Marktszene gesehen, die so ein bisschen so, eben so eine, ja, so eine klassische postapokalyptische, eben in einer halb zerstörten Stadt, in der halt sich irgendwie noch ein bisschen Leben ergeben hat und da laufen dann irgendwie so bis zu 30 Characters durch den Bildschirm und sind aktiv und machen irgendwelche Sachen. Das sah schon alles sehr imposant aus und sehr belebt. Also es ist ein sehr, das Universum wirkt sehr, sehr reich und sehr,
sehr ausgefeilt.
Sehr ausgefeilt und so, genau. Gibt dann irgendwie so eine politische Richtung, die so ein bisschen so in so, wo so Leute auftauchen mit Masken, so wie aus dem 18., 19. Jahrhundert.
Ja, in so merkwürdigen Militäruniformen.
Ja, und so ein bisschen Steampunk-artig dann plötzlich mal wieder. Und dann gibt es Wahrsager, also ein unglaublich reiches Universum, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt die große Stärke vom Spiel.
Mhm. Neben der Optik.
Neben der Optik natürlich, aber es ist eben auch eine wirklich spannende Geschichte. Hat angeblich 3 Enden. Die Story selber ist aber relativ linear.
Heißt Shardlight und kann man, glaube ich, mal ein Auge drauf werfen.
Ja.
Dann gab es eine Pause. In der Pause haben wir Interviews geführt mit Jean-Baptiste, der Lancelot's Hangover. Lancelot's Hangover entwickelt. Hat auch einen Kickstarter dazu neulich gemacht, der erfolgreich war. Bewirbt es als Mischung aus Monkey Island und Monty Python. Der Monkey Island Teil bezieht sich, glaube ich, im Wesentlichen darauf, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist.
Kann man immer sagen.
Ja, Mischung aus Monkey Island und noch was geht immer. Und Monty Python sah aber tatsächlich, also visuell ist es tatsächlich sehr stark inspiriert offensichtlich von diesen mittelalterlichen Cutout, Scherenschnitt, Collagen, die man aus den Monty Python Kinofilmen.
Terry Gilliam.
Von Terry Gilliam, genau. Nicht aus den Kinofilmen, glaube ich, sondern auch aus Flying Circus und so Geschichten.
Was du hier im Schrank hast, habe ich vorhin gesehen.
Das habe ich hier im Schrank, ja.
Und ich glaube ihm das sofort, dass das. Also ich glaube das sofort, weil das Interview mit ihm war auch sehr lustig.
Ja, man darf, wenn man so ein bisschen empfindlich ist, was politische Korrektheit angeht, muss man so ein bisschen reservierter rangehen. Aber
er kommt aus Belgien, er darf das.
Er ist schon mal sehr direkt und das Interview war sehr lustig.
Ja.
Ja.
Er hat Deutschland sehr gelobt, was selten vorkommt für jemand, der François heißt. Nee, Jean-Baptiste, Entschuldigung.
Jean-Baptiste, nicht ja. Ich glaube, er hat sich darüber gefreut, dass deutsche Beta-Tester so gründlich sind, darin Bugs zu finden.
Habt ihr gut gemacht.
Ja, sehr organisiert gehen die vor und finden Bugs in seinem Spiel, das offenbar noch nicht fertig ist. Ich habe gar nicht im Kopf, wann das fertig sein soll, aber
ich weiß auch nicht mehr.
Ja, wir haben ein Interview gemacht, das geht...
Vielleicht sagt das da.
Da sagt das bestimmt. Haben wir noch ein Interview gemacht?
Wir haben mit Alistair
Beckett
King.
Genau, den ich gestern mal Alistair Beckett Smith genannt habe. Aber das war es nicht. Der ist auf der einen Seite Comedian, Stand-Up-Comedian, der hier in London durch Clubs zieht und ein Comedy-Programm macht. Und dann entwickelt er auch ein klassisches Point-and-Click-Adventure, nämlich Nelly Kutelot.
Haben wir schon mal gesehen auf der Gamescom?
Genau, die Geschichte von dem Spiel ist schon auch was länger. Es gab vor x Millionen Jahren mal eine Freeware-Variante davon, die er dann weiter ausgebaut hat und jetzt macht er sie eben in hochauflösend. Das ist diesmal kein Pixelspiel und sehr humorvoll. Ist auch im Piraten-Setting angesiedelt, was natürlich auch direkt wieder den Vergleich mit Monkey Island heraufbeschwört.
Weist er in der Regel von sich.
Ist, glaube ich, vom Humor auch nicht wirklich Monkey Island. Er sagt, dass es deutlich britischer ist vom Humor, was ich ihm auch abkaufe, auch wenn ich jetzt noch nicht viel gespielt habe. Und das soll im Februar erscheinen. Ich glaube, viele Spiele, die wir heute gesehen haben, sollen im Februar erscheinen, oder?
Das sind so die klassischen, wir machen lieber Weihnachten nicht.
Februar ist der neue Dezember.
War trotzdem, wir haben uns ja gefreut, weil wir haben Alistair ja nicht getroffen auf der Gamescom.
Ja, ich habe ihn jetzt auch das erste Mal gesehen.
Und das war auch sehr lustig. Ist ein sehr lustiger Kollege.
Ist ja ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Als Comedian sehr lustig und schlagfertig. Und ist, glaube ich, auch ein schönes Interview geworden. Demnächst auch dann bei YouTube.
Was man auch sagen kann, aber das wissen natürlich die meisten Adventure-Leser schon, kommt auch komplett mit deutscher Sprachausgabe raus.
Ja, muss man ja heute wieder dazu sagen.
Ja.
Application Systems Heidelberg.
Genau. Das. Wir haben doch mit Volker gesprochen, dem Verantwortlichen bei ASH, der die Voice-Overs dann auch verantwortet und der hängt sich da, glaube ich, auch ganz, ganz gut rein, dass das gut funktioniert.
Ja.
Schauen wir mal. Sind gespannt.
Und das waren, glaube ich, so die Interviews, die wir gemacht haben.
Ich denke, ja.
Ja. Dann nach der Pause ging es weiter mit der Keynote, eine Stunde lang, von Steve Inns.
Nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Zuerst gab es noch einen Song.
Ah, der Song. Ja. Also es gab, davor gab es noch ein Gedicht.
Davor gab es noch ein Gedicht, richtig, genau.
Unser Kollege Steve Brown von Adventure Gamers.
Richtig.
Der hat zum einen ein Gedicht vorgetragen in Andenken an Astrid Beuling, die ja dieses Jahr leider verstorben ist. Und die wir ja alle von der Adventure Treff Party zum Beispiel auch kennen, die sehr, sehr, sehr engagiert war in der ganzen Adventure-Szene, jeden da gekannt hat. Und ja, es war ein großer Verlust. Und Steve Brown hat eben ein Gedicht geschrieben für sie, in Andenken an sie, und das vorgetragen. Und danach hat er ein Lied gesungen.
Mhm. Über?
Den Adventure X-Song.
Ja. Wir haben sowas noch nicht für unsere Webseite.
Mit einer aufblasbaren Gitarre in der Hand.
Die war nicht echt?
Die war nicht echt.
Ah.
Ja, die war nur aufgeblasen. Und
so wie mein Bett.
Ja, ich muss sagen, ich bin nicht die richtige Person, um das zu beurteilen, aber ich finde, so richtig gut singen kann er nicht.
Nö, das war auch natürlich, war ja auch nicht unbedingt das primäre Ziel.
Ja, es war auf jeden Fall sehr lustig und wir haben uns alle gefreut.
Ja.
Und nächstes Jahr setzen wir dann einen drauf, würde ich sagen.
Jetzt müssen wir quasi, nachdem es on tape ist.
Ja, wir denken uns was aus. Mal gucken.
I'm a Pixel Girl.
In a Pixel World.
In a Pixel World.
I'm a Pixel Girl. In a Pixel World.
Oh Gott. Hotspot is hidden. That's forbidden.
Come on,
let's come go. On, come on, Cursor. Let's go.
Further. Du kannst da nicht lang.
Klick, klick. Yeah.
Wir sollten nicht singen im Podcast. denn immerhin können wir jetzt sagen, was wir wollen, weil niemand mehr zuhört.
Ja. Ganz so ging es Gott sei Dank nicht Steve Inns.
Genau. Steve Inns war der Keynote-Speaker für den Sonntag. Und den kennt man natürlich als langjährigen Autor von Revolution Software, an Baphomets Fluchtitel mitgewirkt, hat über In Cold Blood was gesagt. Dann hat er sowas gemacht wie So Blonde als Autor. Und den kennen natürlich alle. Also auf so einer Veranstaltung zumindest.
Ja, ist auch so ein Name, den man kennt, weil es halt auch schon ein bisschen Urgestein ist.
Ja. War jetzt ein paar Jahre nicht mehr auf der Gamescom, oder?
Ja. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, glaube ich. Ich habe mich jetzt auch im Podcast sogar.
Ich glaube, sein Geld verdient er mit so Casual-Geschichten, ja, wo er Work for Hire so ein bisschen mitschreibt. Aber jetzt aktuell arbeitet er wohl an so einem Full-Motion-Video-Projekt.
Genau, mit, namens The Bunker.
Das in einem echten Bunker gedreht wird, gerade im Moment.
Uns hat er gesagt, dass es auch wirklich ein guter Regisseur ist, der dahinter steht, was man bei Full-Motion-Video-Spielen ja nicht immer sagen kann. Er hat allerdings auch wirklich nur einen Still-Shot gezeigt, also es gibt, glaube ich, noch keinen Trailer. Es soll aber vielleicht bald was
kommen. Ja, ich glaube, er arbeitet einfach nicht in einer Position an diesem Spiel, in der er Dinge erzählen kann darüber.
Aber mal gucken, könnte ganz spannend werden. Ja. Das war eigentlich so praktisch die große Neuigkeit für uns bei dem Talk. Ansonsten hat er hauptsächlich halt über Emotionen und Charaktere gesprochen, also darüber, wie sich Charaktere in Spielwelten verhalten, dass man also, um in ein Spiel hineingezogen zu werden, dass es weniger darum geht, eine besonders umfassende Welt zu haben, als vielmehr, wie sind die Charaktere, die diese Welt bewohnen, und hat da halt Beispiele gebracht, beispielsweise Final Fantasy VII war das, ne?
Er hat es für mich gespoilert. Ich habe Final Fantasy VII nicht gespielt und jetzt weiß ich, was passiert.
Ich kenne die Szene, aber es ist, also wir werden es dann nicht verraten, aber die Final Fantasy VII gespielt haben.
Falls ihr es verpasst habt und es noch spielen, aber es kommt jetzt ein Remake, von daher kann es ja tatsächlich sein.
Es kommt ein Remake und vermutlich, es ist halt eine der zentralen Szenen von einem Spiel, wo es an einen Charakter geht, der stirbt, so viel verraten wir, können wir glaube ich noch verraten, wir verraten nicht, wer es ist. Aber man hat halt bis dahin eine sehr große Beziehung aufgebaut und da haben sich halt viele Spieler, konnten das gar nicht glauben. Er erzählt auch darüber, dass er es damals nicht glauben konnte. Und darum geht es eben so, über diese emotionale Bindung, die man aufbauen kann, eben über den Charakter und eben weniger über die Spielerwelt, sondern dass das eben primär über die Empathie gegenüber Personen passiert und dass man damit eben Emotionen erzeugen kann. Game of Thrones ist natürlich da das große Beispiel, weil da regelmäßig ja viele Leute große Panikattacken haben, wenn ganz wichtige Personen dann trotzdem sterben, dass wenn dann nichts mehr heilig ist. Also das ist so, darum ging es so primär. Und er hat halt viele Beispiele gebracht aus So Blonde, also seinem letzten großen Adventure. Er hat viel gesprochen über, warum Voice Acting wichtig ist, weil man halt häufig die Körpersprache im Spiel nicht so gut rüberbringen kann. Vor allem, wenn es Limitationen gibt, eben in der Grafik, da muss das eben auch der Voice Actor, also der Synchronsprecher, muss das dann eben rüberbringen. Also so, da gab es zahlreiche Beispiele. Journey hat er gebracht als Beispiel, wo er dann gemerkt hat, dass wie viel halt auch in der Bewegung von einem Charakter liegen kann, dass er zum Beispiel Journey deswegen so mit dem Charakter mitgefühlt hat, weil das eine sehr gute Animation hatte, obwohl der Charakter nicht so deutlich sichtbar ist und jetzt keine große Tiefe hat als in seiner Charakterart, wenn der dann durch die, das ist ja, da ging es ja um eine Reise, und wenn man dann sieht, wie der Charakter die Sanddüne nach oben stampft und es ganz anstrengend ist und er dann sich winden muss im Wind, damit er überhaupt nach oben kommt, dass das sich das auch auf den Spieler dann überträgt, also auch solche Sachen, Körpersprachen von Charakteren in Spielen, das waren alles so Themen um diesen Vortrag.
Er hat auch viele Beispiele genannt aus Film und Fernsehen, diverse Serien und Filme, die er da erwähnt hat. Hat mich gefreut, dass er Broadchurch erwähnt hat, weil ich die Serie sehr gut finde. Er hat auch Trilife erwähnt, was wir beide gar nicht kennen, aber was eigentlich ganz interessant aussieht, ist wohl eine interaktive Geschichte, die im Internet für jeden frei verfügbar spielbar ist. Wobei, war das von der BBC?
Das glaube ich nicht. Okay. Es sah für mich auch vom Budget her dann noch nicht, also Ich glaube, bei der BBC hätte es noch ein bisschen anders ausgesehen. Es hat mich eher so ein bisschen erinnert, so an Point of View beispielsweise, was so David Wheeler mal rausgebracht hat, der Regisseur von Die Versuchung und Eleven's Hour. Wo es dann auch sehr stark um Charaktere ging. Ich glaube, es ging halt um eine Vergewaltigung.
Und das spielt auf jeden Fall irgendeine Rolle, zumindest.
Also auch ein sehr verzweigten ernstes, Geschichte. Auch ein sehr ernstes Thema, aber ja.
Das, ja, wer sich für Full-Motion-Video, interaktive Filmgeschichten interessiert,
ich schaue da mal rein.
Kann ja mal trylife.com, glaube ich,
genau,
sich anschauen.
Angeblich bei Release schon irgendwie 200.000 Fans auf Facebook oder irgend sowas. Irgend sowas hat Steve Inns gesagt. Also muss wohl dann doch recht populär sein.
Scheint recht populär zu sein, ja. Schau ich mir auch mal. Danach gab es ein Panel. Are there too many Indie Games? Ich glaube, das haben wir alle verpasst, oder?
Ich habe den Schluss noch gesehen, ein bisschen, aber ja, da war ich dann nur beschäftigt mit noch ein bisschen Videoaufnahmen machen und ich habe nicht so richtig zugehört.
Genau, ja, ich habe auch den Schluss gesehen. Dave Gilbert hat es organisiert, beziehungsweise moderiert. Aber da haben wir, ich glaube, wir haben auch Interviews draußen geführt. Ich glaube, Alistair war währenddessen. Von daher müssen wir da nochmal gucken, ob es da Videoaufzeichnungen gibt. Nach dem Panel kam Alex François.
Ist es Alex, nicht Thomas? Habe ich da falsch geschrieben? Okay.
Es ist Alex oder Alex.
Ja, ja.
François. Es klingt so ein bisschen französisch, aber er...
Mir hat er gesagt, er lebt schon die ganze Zeit in London.
Er klingt auch sehr britisch.
Ja.
Also ist... Vielleicht seine Eltern, weiß ich. Keine Ahnung. Aber er, Er hat einen sehr britischen Akzent. Und der hat darüber vorgetragen, ja, wer ist das eigentlich? Das, der hat entwickelt Orbital.
Orbiter und Dislauter.
Genau, Orbital ist kein Adventure, das ist auch das einzige große Ding, glaube ich, was er schon draußen hatte.
Ja.
Hat er auf Steam gekriegt. Und gerade arbeitet er an seinem ersten richtigen klassischen Adventure, The Slaughter. Da lief gestern Morgen der Trailer und ich hab aber, glaube ich, währenddessen getwittert, deswegen habe ich den jetzt hier richtig nicht gekriegt. Aber ich glaube, der ist sehr gut angekommen.
Ich habe ja von Alex einen geheimen Brief zugesteckt bekommen.
Ah, der hat uns eben so einen Brief.
Der hat uns einen Brief zugesteckt, einen Brief, wo mit Blutflecken drauf und einer Briefmarke, wo das Slaughter draufsteht, mit einer Pixelfrau. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Soll ich ihn mal aufmachen?
Eine Pixelfrau?
Eine Pixelfrau ist auf der Briefmarke hier. Das ist
so bestimmt die Königin.
Ja, aber als Pixel.
Wir schauen jetzt zum ersten Mal diesen
Umschlag. Ich habe noch nicht reingeschaut. Die Aussage war, you may be disappointed. Ich vermute ehrlich gesagt, oh, es ist ein leeres
Versprechen.
Eine leere Gedankenblase, die drin ist auf dem Zettel und ich drehe mal um. Und auf der anderen Seite steht einfach nur Brainchild Studios. Es ist eine Visitenkarte, aber wir freuen uns trotzdem drüber.
Ja, es ist eine Visitenkarte in einem kleinen
Umschlag. Ich finde das gut. Eine Visitenkarte im Umschlag mit Blut drauf.
Kleinen Pixel-Victoria auf der
Briefmarke. Das ist dann wohl auch sein Studio, ne? Brainchild Studio.
Genau, Brainchild Studio ist seine
Firma. Seine Ein-Mann-Bude.
Die er aber als einzelner Mitarbeiter sozusagen organisiert. Und dementsprechend war der Titel von dem Vortrag auch One-Man-Indie-Development. Er hat halt erklärt, wie man an sowas rangeht, wenn man einfach alles selber macht.
Es war ein ganz lustiger Vortrag soweit, weil er hat halt erstmal so ein paar generelle Sachen gesagt, die er halt gelernt hat. Sowas wie, dass man halt auf alle Fälle erstmal einen Prototyp machen soll und so diese ganz generellen Ratschläge. Aber hat dann auch ein paar Beispiele gebracht, was er so erlebt hat während der Produktion von The Slaughter, also dem Adventure, an dem er sitzt, für dem er das er auch bei Kickstarter drin hatte und ein Crowdfunding gemacht hat. Die genauen Höhe des Betrags weiß ich nicht mehr. Es war nicht so viel, was er wollte. Und hat das auch gewonnen. Und ist natürlich prompt das Geld ausgegangen.
Ups. Und das in London. Wie konnte das passieren?
Ja, sowas. Und dann ging halt der Vortrag sehr darum, was macht man jetzt, wenn einem das Geld ausgeht? Und das war schon ganz lustig. Er hat dann erzählt, wie er gesagt hat, naja, dann nehme ich halt Jobs bei Fiverr an. Das ist so eine Internetplattform, wo man Jobs machen kann und man kriegt dann 5 Pfund dafür. Oder Dollar, ich weiß gar nicht. Vielleicht sind es auch Dollar.
Ja, da hat er so 500 Wortgeschichten für 5 Pfund dann umgeschrieben.
Genau. Er hat dann als Co-Autor gearbeitet für 5 Dollar oder Pfund. Und hat dann irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht, wenn man in London lebt.
Ja, irgendwann hat er dann so 40 Pfund zusammen gehabt. Mhm. Und dann hat
er war halt auch einen Monat rum.
Ja. Kann man ja auch probieren.
Ja. Und dann hat er aber, das war sein Glück, das war sein zweiter großer Punkt, den er gesagt hat, wenn man ein Adventure, also ein größeres, oder generell, wenn man ein größeres Spieleprojekt macht, macht es Sinn, auf alle Fälle parallel ein kleineres Spieleprojekt zu machen, bei dem man auch lernt, damit man das Große nicht so gefährdet. Und sein kleineres Projekt war eben Orbit. Ein kleines...
Ich glaube, Orbital HD?
Orbit. Ich habe Orbit aufgeschrieben. Orbit HD, glaube ich, war es. Gibt's auf Steam. Ja. Und das hat er für Android erstmal entwickelt. Wo es eigentlich nur so ein kleiner Physik-Puzzler, wo es eben um Orbitalgravitation geht. Und auf Android konnte er halt nicht viel verkaufen, weil da kriegt man ja in der Regel nicht viel Geld, weil die Leute nicht so bereit sind, was zu zahlen. Hat dann aber durch glücklichen Zufall Greenlight bekommen auf Steam und hat dann das ganze Spiel in der Zeit praktisch von Android auf Steam portiert und hat dann da tatsächlich 14.000 Stück verkauft. Und das hat ihn dann quasi neue Geldmöglichkeiten erschlossen. Von daher war sein zweiter Vorschlag eben, macht parallel ein Spiel. Er lernt dadurch erstmal, wie das Ganze funktioniert und macht vielleicht ein bisschen Geld. Und deswegen soll jetzt Slaughter nächstes Jahr rauskommen. Entweder im Januar oder im Februar ist das neue Dezember.
Genau. The Slaughter heißt es. Und ja. Ich selbst habe leider fast gar nicht gesehen.
Ich habe es gar nicht gesehen.
Aber ich habe mitgekriegt, dass es wohl gut angekommen ist. Deswegen, da sollte man mal ein Auge drauf haben. Mhm. Und als allerletztes, letzter Vortrag, gab es Downfall. Das gab es schon mal 2009, glaube ich.
Wir haben einen Testbericht bei uns, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Das ist schwarz-weiß und rot gehalten. Mhm. Sehr düster. Mhm. Also jetzt so die ganz düstere Schiene. Mhm. Und so albtraummäßig, dunkel durch den Gang.
Man sieht manchmal nicht das ganze Bild, weil eben nur so Teile erleuchtet werden. Und
Licht geht aus und plötzlich steht jemand in der Ecke und irgendwas hängt voll Blut.
Scare-Jumps auf alle Fälle.
Ja.
Viel Gruselmusik, viel gruselige Soundeffekte.
Und weil das alle so schön fanden, macht er jetzt ein Review, Remake. Und ja. das ist halt im Grunde ähnlich wie das, was man schon kennt. Sieht halt nur ein bisschen besser aus und ist ein bisschen ausgefeilter, was so die Effekte angeht, glaube ich.
Hat sich an der Story was verändert? Kannst du das beurteilen?
Es kam mir ähnlich vor. Ich habe Downfall mal so angespielt, aber ich weiß es nicht mehr genau genug, um sagen zu können, ob das jetzt deutlich sich verändert hat oder nicht.
Ich kann es auch nicht genau sagen. Man spielt halt, ich glaube, es sind nur zwei Characters, die man spielt, ne? Abwechselnd. Sind es mehr? Man spielt doch ihn und sie, oder?
Spielt man die beide?
Ja, also zumindest haben wir gesehen, dass er ihn auch steuert.
Ja, das stimmt.
Kurz gesagt, ist es eben eine albtraumartige Welt und man wird von einem Killer verfolgt, einem potenziellen. Anleihen sind auch so ein bisschen an Slender. Auch das Gebäude, in dem man dann sich teilweise mit eben mit dem weiblichen Protagonisten befindet. Die Szene haben wir im Detail ausführlicher gesehen. Das orientiert sich wohl so ein bisschen an Slender, wobei ich Slenderman jetzt nicht näher kenne. Mhm. Aber ist wohl, also wer das gern gespielt hat, der findet hier einen 2D-würdigen Counterpart.
Ja, also wer kein Problem hat mit Gewalt, Blut, schlimmen Wörtern und sich gerne gruseln möchte, für den sah das wirklich sehr gut aus. Also es sah so aus, als wäre das sehr gut darin, zu verstören.
Ja, und es ist auch wirklich, wir saßen, glaube ich, das ganze Publikum, man hätte, glaube ich, nur noch das Licht ausmachen müssen.
Es war sehr still.
Es war absolut totenstill während der ganzen Präsentation. Aber auch nicht, weil irgendwie jemand geschlafen hätte, sondern es war wirklich sehr, es war also wirklich spannend. Mhm. Wirklich sehr, schön gruselig.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Ach ja, und das sind ja die gleichen, die auch The Cat Lady gemacht haben.
The Cat Lady, genau.
Die und es gibt wohl Referenzen im Spiel.
Ja, die sind nicht so ganz weit voneinander weg.
Ja. Und ist auch mit AGS entwickelt worden.
Sieht aber nicht so aus.
Sieht aber nicht so aus wie AGS. Hat so einen ganz ebenenartigen Look immer so. Also es ist alles so ein bisschen, hat schon so gewollt, so ein bisschen gezeichneten Look, aber eben so ein bisschen Parallax-mäßig in verschiedenen Ebenen. Sehr, sehr 2D so ein bisschen. Also man sieht es immer von der Seite meistens eigentlich nur. Mhm. Aber das ist gerade eben das, was auch die Atmosphäre des Spiels ausmacht.
Und das waren alle Veranstaltungen, die wir so hatten.
Genau, danach mussten wir schnell das Gebäude verlassen, weil es zugesperrt wurde.
Genau. Wer nicht eingesperrt werden wollte in dem Universitätsgelände.
Und wer will das schon, nachdem man Downfall gerade gesehen hat?
Genau, nach dem Absacker möchte man gerne nicht nachts in dem Universitätsgelände alleine verbringen. Was ist das Fazit? Adventure X bringt zu Ende. Was findest du? Wie findest du es?
Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist, ich glaube, das haben wir gestern ja schon gesagt, es ist eine sehr familiäre Veranstaltung, aber mit absolut mit Tiefe. Also die Leute, die ihren Vortrag halten, die wissen, haben was zu sagen und die, selbst wenn das jetzt nicht die großen Publisher und so sind, die da sind, sondern eben Leute eben aus der Retro-Adventure-Ecke primär und AGS-Entwickler, haben die unglaublich viel zu erzählen, was unglaublich spannend ist. Es ist einfach total schön. Es ist so, wie ich schon gesagt habe, es ist wie ein Kongress gemischt mit unserer Adventure Rift Party.
Genau. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich kann auch, also ist natürlich viel, viel gesagt, den Leuten zu empfehlen, von Deutschland nach London zu fliegen dafür. Aber ich finde, wenn man Adventure-Fan ist und gerne auch mal mit Entwicklern sprechen möchte, die Veranstaltung ist voller Adventure-Entwickler, die alle sehr spannende Projekte mit dem Gepäck haben. Es gibt einen Teil der Vorträge, die sehr spezifisch für Adventure-Entwickler auch interessant sind, aber ein anderer, größerer Teil der Vorträge ist universell interessant, wenn man sich einfach fürs Genre interessiert und vielleicht sogar noch allgemeiner für Storytelling oder solche Geschichten. Und was ich eben gut fand, ist, dass es eben sowas gibt wie Ian Thomas gestern, der über LARP redet, wo man was irgendwie thematisch völlig von dem weg ist, was man jetzt erwartet hätte, was aber trotzdem ein fantastischer Vortrag ist, den man sich auf jeden Fall nochmal bei YouTube angucken kann.
Und auch das Publikum ist super. Also man hat ja manchmal diese klassischen Konferenzen, wo dann irgendwie ein paar Leute drin sitzen und nichts sagen. Und hier ist halt schon wirklich so, dass, weil das alles so familiär ist, dass man halt auch wirklich keine Hemmungen hat, da richtig zu diskutieren in den Vorträgen.
Das genau, nach jedem einzelnen Vortrag gab es im Anschluss eine Menge Fragen, immer mehr Fragen als Zeit da war. Und das ist auch ein sehr gutes Zeichen.
Ja, absolut.
Wenn keiner eine Frage hat, ist immer doof.
Und selbst wenn man jetzt nicht so an Vorträgen interessiert ist, ich meine, wir haben ja nicht mal ansatzweise alle Spiele angeschaut, die im Vorraum zu sehen waren. Also selbst wenn man die Vorträge jetzt, oder wenn dann nicht jeder Vortrag für einen geeignet ist, hat man noch genug zu tun in dem Vorführbereich.
Ja, es ist nach wie vor sehr AGS-lastig, muss man sagen. Es hat, glaube ich, angefangen als eine AGS-Veranstaltung. Mhm. Ich glaube, ist es aus Mittens hervorgegangen? Oder?
Mittens?
Das war immer so ein AGS-Treffen.
Ich dachte, ja, also auf alle Fälle aus einem AGS-Treffen. Ob das jetzt das war, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe das vorher gehört. Ich glaube schon.
Und das mag man so ein bisschen. Es gibt sehr viele Pixel-Art-Spiele, sehr viele Sachen, die in diese sehr klassische Retro-Ecke gehen. Dann kommt eben Ratchet Eye dazu, die selber auch sehr viele Pixel-Art-Spiele haben, die vielleicht nicht irgendwie in die 90er passen würden, aber trotzdem auch in diesem 320x200-Look kommen. Und von daher ist die Diversität der Spiele nicht ganz so groß wie zum Beispiel auf der EGX Rest, wo man... was keine spezielle Adventure-Veranstaltung war, wo es aber eine unglaubliche Vielfalt von verschiedenen Dingen gab. Es gab jetzt hier auch die ungewöhnlichen Spielen. Downfall als AGS-Spiel, was aber nicht aussieht wie ein AGS-Spiel. Die Franzosen von Nerian, die Game of Thrones meet Tinder für Smartphones gezeigt haben.
Könnten auch noch kurz über die Bookworms sprechen, wenn wir wollen.
Bookworms,
ja. Die haben wir auch noch gesehen.
Genau,
das war auch so ein Beispiel für ein Spiel, das zumindest vom Look, also zumindest von den Artworks her, jetzt nicht komplett in die Pixel-Richtung ging.
Genau, die hat draußen im Präsentationsbereich Artworks gezeigt. Das war Nelly, die mit The Journey Down, mit Sky Goblin unterwegs war. Und die hat ihr Projekt, ist gerade in der Konzeptphase, also sie ist jetzt noch nicht konkret in Produktion, aber sie arbeitet daran, das konkret in Produktion zu bringen. Es gibt schon einige schicke Konzepte, auch erste Screenshots. Und das sieht thematisch so ein bisschen aus, also mich hat es erinnert an The Whispered World.
Genau.
In einer niedrigeren Auflösung. Und das so Richtung Fantasy, verträumte Fantasiewesen. Ja. Auch so Tiermischwesen.
Sehr farbenfroh.
Die man aus Sorcerer's Apprentice dann auch kennt. Ja. So aus der Richtung inspiriert schien mir das zu sein. Das sah auch sehr hübsch aus. Da muss man ihr, glaube ich, einfach Glück wünschen, irgendwie die Möglichkeit zu bekommen, das entwickeln zu können, weil irgendwo muss wahrscheinlich Geld her, um das hinzukriegen.
Genau, also ja. Sehe ich auch so. Ich glaube, dass die Adventure Extra auf alle Fälle das Zeug auch dazu hat, dass sie da noch ein bisschen mehr diversifiziert.
Es war auch ein Flohmarktstand da.
Zum Beispiel.
Das fand ich auch süß. Also das war offenbar ein Sammler-Händler, der sehr, also unter Gamecare läuft, glaube ich.
Das Geld wird irgendwie gespendet.
Das Geld wird gespendet?
Ja, deswegen heißt es Gamecare.
Ah, okay.
Das ist, man kauft praktisch Spiele und das Geld geht dann direkt an gemeinnützige, an gemeinnützigen Zweck. Ich weiß nicht, welcher es genau ist.
Das hatte ich gar nicht mitgekriegt.
Doch.
Ich habe...
Genauso wie der Raffle, glaube ich. Ich glaube, der hat auch diesen Raffle mitorganisiert.
Ah ja. Der hat neulich auch bei uns im Flohmarkt unter Forum was gepostet. Da hat er sich auch gemeldet.
Hat auch ein Live-Screenshot-Rätsel dabei. War auch sehr schön.
Genau, der hatte Ausschnitte von alten Spielezeitschriften mit Screenshots mitgebracht und hat gesagt, wenn man also die Screenshots erhält, kriegt man Rabatt auf das entsprechende Spiel. Ich habe jetzt nichts gekauft bei ihm, deswegen. Aber ich habe das Spiel.
Ich kann mir Kreditkarte nicht zahlen.
Das Screenshot-Rätsel. Hättest du was gesagt? Ich habe Bargeld.
Nein, alles okay.
Ja, der hatte auf jeden Fall eine ganze Menge klassischer Adventures aus den 90ern, hauptsächlich, glaube ich, da am Stand, und konnte man sich was mitnehmen.
Also ich glaube, dass die Adventure X tatsächlich dann noch wachsen wird.
Ist hier sehr zu wünschen.
Auf alle Fälle, die hatten jetzt ein bisschen Probleme damit, praktisch einen Platz zu finden, weil London ist einfach so unfassbar teuer, wo man das stattfinden lassen kann. Und den haben sie halt jetzt, der wird ihnen wohl auch noch für die nächsten 2 bis 3 Jahre erhalten bleiben, weil sie eben da Kontakte zu der Uni haben und können den da einigermaßen günstig nutzen. Und jetzt, wo sie das einigermaßen gesichert haben, möchten die da auch weiterentwickeln. Wir haben nachher noch sehr lange mit ihnen gesprochen, nachher im Pub. Ja, und die haben halt viele tolle Ideen, möchten, dass das weiter wächst. Und hoffen halt natürlich, dass da auch weitere Leute kommen, dass sich da viele dafür anmelden, natürlich Entwickler genauso wie Fans. Und ich würde mich total freuen, wenn wir da nächstes Jahr ganz viele Leute wieder treffen würden, die vielleicht vorher noch nicht da waren. Also sowohl Entwickler wie auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich dafür interessieren. Flüge nach London sind nicht so teuer.
Das ist richtig. Nach London kommt man ziemlich günstig. Und ich hatte gerade einen Gedanken im Sinn, der mir aber entfleucht.
Dass du deine Wohnung für alle Interessierten zur Verfügung stellst, für die 500 Leute, die nächstes Jahr kommen werden.
Genau. Was ich sagen wollte, ist, es waren eine ganze Menge Adventure-Entwickler da, aber es waren relativ wenig Leute da, die einfach gerne Adventures spielen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, sehr viel aus der professionellen Richtung, wobei die Adventure X sich schon auch so definiert, ähnlich wie wir auch, als ein Treff-Event.
Ja, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt auch gekommen, aber ich so...
Schön, dass du gekommen
bist. Vor 15 Jahren.
Vor 15 Jahren
bist du gekommen. Mir hat dann gesagt, hier...
Seitdem nicht mehr.
hier, da sind ganz viele Adventure-Entwickler, die machen Spiele, die gut sind, die kannst du da treffen und mit denen mal plaudern. Hätte ich gesagt...
Geile Scheiß.
Ja, genau.
Ja.
Gute Sache.
Ding war ja zum Beispiel da, Cat von unserem Forum.
Ja.
Und die hat das, glaube ich, sehr genossen. Die war, das ist genauso eben was, wer gerne auf unserer Party ist, weil er sich freut, dass er Leute trifft und auch mal eine Unterschrift kriegen kann, der kann sich auch die Adventure X anschauen. Das ist da sehr ähnlich. Nur eben 2 Tage.
Und in London.
Und in London.
Aber ist schön hier.
Ja.
Ich würde sagen, wir sind durch mit der Berichterstattung, also mit der Podcast-Berichterstattung von der Adventure X 2015.
Ja, wir werden dann noch entsprechend Video- und Audiomaterial nachliefern, damit ihr sehen könnt, was ihr verpasst habt.
Genau.
Viele Grüße an Loma im Livestream.
Schöne Grüße an Loma. Ich lüge nie.